alle valter nær. Begegnungen.
Hallo, was Sie jetzt gerade hören, ist Bürgerfunk.
Mexiko 2010. 200 Jahre Unabhängigkeit, 100 Jahre Revolution.
Emiliano Zapata und Pancho Villa, zwei entgegengesetzte Persönlichkeiten. Villa war offen, extrovertiert, überschwänglich und mit einem offenen Lachen. Emiliano Zapata, eher introvertiert, misstrauisch und schweigsam. Er lächelte wenig. Villa war der Norden, Sohn von Landarbeitern. Zapata war der Süden, Mestize und sehr arm. Zapata war der reinste Teil der mexikanischen Revolution. Er war sich der Leiden der Bevölkerung völlig bewusst, kannte aus eigenem Erleben das Ausmaß der Unterdrückung auf dem mexikanischen Land. Sie versuchten, ihn mit Land und Haciendas zu kaufen, aber Zapata machte nicht die Revolution, um Grundbesitzer zu werden. Sein Kampf ging um das Land. Politische Rechte sagten der Masse der Indigenen und Landbevölkerung wenig. Er enteignete Haciendas, gründete Schulen und organisierte die enteigneten Güter und Ländereien neu zum Wohl des Volkes von Morelos.
Entró al Palacio Nacional. Si Zapata hubiera tenido ambición, se hubiera sentado luego como Venustiano. Pero él no tuvo ambición de nada. Él lo que quería una cosa bonita, segura, que todos estuviéramos contentos y que todos tuviéramos un lugar seguro. Y que tuviéramos que comer. Eso es lo que pidió él.
Als er in den Nationalpalast kam, wenn er damals Ambitionen gehabt hätte, hätte er sich gesetzt. Aber er hatte keine. Er wollte etwas Gutes und Schönes. Dass wir alle zufrieden sein sollten. An einem sicheren Ort. Und dass wir alle zu essen hätten. Dafür kämpfte er.
Das waren die Stimmen von alten Zapatisten in Erinnerung an ihren Anführer. Eine Aufnahme aus dem Jahr 2000 von Francisco Taboada.
Es wird gesagt, dass sich Villa und Zapata nur ein einziges Mal getroffen haben, in Mexiko-Stadt. Das war im Jahr 1914. Die historischen Fotos dokumentieren ihren Einzug in die Stadt und ihre Ankunft am Präsidentenpalast. Ein glorreicher Moment. Da sind sie, im Zentrum der politischen Macht. Der Legende nach will Zapata sich nicht auf den Präsidentensessel setzen und überlässt den Platz dem Mann aus dem Norden, Pancho Villa. Eingenommen hat ihn schließlich ein Nachfolger Maderos, Venustiano Carranza.
En la misa y en la feria, todo el mundo ya lo sabe, los que llegan al gobierno, porque se puede comprar del Partido Comunista, ya no queda casi nada, ahora todos van buscando cómo hacerse millonada.
Es ist das erste Mal in der Welt, dass unter dem Banner Land und Freiheit eine Agrarreform eingefordert wird. Zapata kämpfte nicht um die Tierritas, die kleinen Stückchen Land, wie Villa es ausdrückte. Er kämpfte für die Madre Tierra, die Mutter Erde. Sein Kampf ging an die Wurzeln. Er hatte nicht vor, die Tore des Fortschritts aufzustoßen, sondern sie zu schließen, um das mythische Bild eines ökologisch-humanen Systems wiederherzustellen, wo jeder Baum, jeder Berg und jeder Mensch eine Aufgabe hat, den lebendigen Dialog mit der Erde.
Musik.
triste acontecimiento. Pues en Chinameca fue muerto a mansalva Zapata, el gran insurrecto. Abril de 1919 en la memoria quedarás del campesino como una mancha en la historia. Campanas de Villa Ayala, porque tocan tan doliente.
Die mexikanische Revolution musste sich gewaltsam der Macht der Großgrundbesitzer entgegenstellen, die eng verflochten war mit den Interessen des ausländischen Kapitals, mit den Interessen der USA, Mexiko so nahe. Aber sie musste sich auch der höheren Hierarchie der katholischen Kirche entgegenstellen und einer Regierungsarmee, die intakt war in ihrer reaktionären Struktur.
Großbritannien, Frankreich, die Niederlande, Spanien, die USA und Deutschland beuteten das Erdöl aus, das Eisen, Kupfer, Zink und Silber. Aber auch Tabak und andere Produktionen aus Landwirtschaft und Viehzucht wurden importiert und alkoholische Getränke. In diesen Jahren sind die Vereinigten Staaten zweimal militärisch in Mexiko eingefallen. 1917 wurde die erste mexikanische Verfassung geschrieben. Für mehr als einen Historiker ein langfristig angelegtes liberales Reformprojekt, das auch einige soziale und wirtschaftliche Rechte für die Arbeiterschaft und die städtische Bevölkerung vorsah.
Se enfrentó el señor Madero contra Huerta y a Carranza, pues no le querían cumplir su plan, que era el plan de Ayala. Corre, corre, conejito, cuéntales a tus hermanos, ya murió el señor Zapata, el coco de los tiranos. Don Pablo González ordena a Guajardo que le pida...
Der Großteil der mexikanischen Bevölkerung lebte in den ersten beiden Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts aber auf dem Land, arbeitete unter fast sklavenartigen Bedingungen. Die Großgrundbesitzer beuteten ihre Knechte aus und beraubten die Kleinbauern und indigenen Gemeinden ihres Landes. Ihre Rechte wurden in den ersten mexikanischen Verfassungen nicht berücksichtigt. Eine Verfassung, die in der Praxis mit einigen Änderungen bis heute gültig ist.
Villa im Norden und Zapata im Süden gaben nicht auf und kämpften weiter. Die Revolutionsregierung verfolgte sie bis in den Tod.
Campanas de Villa Ayala, porque tocan tan doliente, es que ya murió Zapata y era Zapata un valiente.
Der Verrat wartet auf seine Gelegenheit. 1919 wird Zapata ermordet. Einer der Männer aus dem Heer, Emiliano Zapatas, erinnert sich.
Nach 9 Jahren Kampf waren die Leute müde, die ständige Verfolgung. Er war überzeugt davon, dass sie ihn verraten würden. Er war überzeugt, dass sie ihn umbringen würden.
Auch Pancho Villa wurde durch Verrat ermordet im Jahr 1923. Villa war amnestiert worden und lebte zurückgezogen im Norden. Warum wurde er umgebracht?
Escuchen, señores, oigan el corrido de un triste acontecimiento.
Alles macht den Eindruck, dass man sogar die Erinnerung an diese widerspenstigen revolutionären Führer auslöschen wollte, die nicht willens waren, die Ideale aufzugeben, für die sie ihr Leben aufs Spiel setzten.
Bajo el negro manto del humo se abre un valle de la ansiedad. Ya se distingue bloque y concreto, la hierba santa y las cajas de fab. En este valle de asfalto y plomo, se come el chile, tortilla y sal. Y en la laguna de Xochimilco, yo me imagino un águila real.
Música.
Die verratenen Sehnsüchte jenes revolutionären Heldenepos brachte der mexikanische Schriftsteller Carlos Fuentes in seiner Novelle Der Tod des Artemio Cruz zum Ausdruck, dem umfassendsten und die Seele zerreißenden Symbol des postrevolutionären Mexikos, der menschlichen Entfremdung zugunsten der politischen und ökonomischen Macht.
Desventurado país que a cada generación tiene que destruir a los antiguos poseedores y sustituirlos por nuevos amos, tan rapaces y ambiciosos como los anteriores. Unglückliches Land, das in jeder Generation die alten Machthaber abschaffen und durch neue Herren ersetzen muss, so raubgierig und ehrgeizig wie die vorigen.
Artemio Cruz ist die literarische Schilderung von Macht und Ehrgeiz, die unerschrockene Kämpfer der Revolution dazu brachten, sich in Grundbesitzer oder Unternehmer zu verwandeln. Arme, die zu Multimillionären wurden. Und Mexiko wurde wieder zu dem, was es vor 1910 gewesen war. Ausländische Investitionen und die privaten Firmen wurden bevorzugt. Die Macht der katholischen Kirche wird trotz der antiklerikalen Revolution nicht angetastet.
Das wenige Land, das verteilt wurde, war weder fruchtbar noch bewässert. Die Bauern endeten überschuldet mit kurzfristigen Krediten und hohen Zinsen. Erneut waren sie Sklaven. Die Reichen wurden reicher und die Armen immer ärmer. Die an den Rand getriebenen, vor allem die Campesinos, die kleinen Bauern, die Indios, verlieren sich in den bevölkerten Straßen der Städte als Bettler, Handlanger, Straßenhändler oder sie sterben in der Einsamkeit der Ebene, des Waldes oder der Berge.
Una pesadilla que mancha de sangre cada pasillo, cada espacio, cada carretera, cada lugar en México.
Ein Albtraum, der jeden Gang, jede Ecke, jede Straße, jeden Ort in Mexiko mit Blut besudelt. Nach 200 Jahren Unabhängigkeit und 100 Jahre nach seiner historischen Revolution erreicht Mexiko seinen doppelten Jahrestag, gefangen in einer tödlichen Falle. Der lateinamerikanische Journalistenverband FELAP prangert an. Heute kann in Mexiko jeder umgebracht werden. So einfach und schrecklich zugleich.
Juan Carlos Camaño, Vorsitzender der FELAP, drückt es so aus. Im Land des Friedhofs frisst man den Staub der Niederlage an den am wenigsten erwarteten Ecken.
Con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia, me acerco al agua.
Mexiko, Quo Vadis? Das war die Fragestellung und der Titel einer internationalen Konferenz, die Anfang 2010 in Berlin stattfand. Eine starke Delegation von Mexikanern und Mexikanerinnen aus verschiedenen Regionen und Bereichen des Landes war nach Europa gekommen, um auf die schweren Verletzungen der Menschenrechte in Mexiko aufmerksam zu machen und die Politik Felipe Calderóns in Frage zu stellen.
Luis Hernández ist renommierter Journalist und Mitarbeiter der mexikanischen Tageszeitung La Jornada. Auf der Konferenz macht er eine umfassende Analyse der gegenwärtigen Situation.
La la guerra contra el narcotráfico oculta y permite operar la guerra contra los movimientos sociales.
Der Krieg gegen den Drogenhandel verbirgt und ermöglicht den Krieg gegen die sozialen Bewegungen,
sagt Luis Hernández.
Calderón hizo de la guerra contra el narcotráfico el centro de su mandato.
Calderón machte aus dem Krieg gegen den Drogenhandel das Zentrum seines Mandats und der Kampf gegen das organisierte Verbrechen gab ihm die Legitimation, die die Stimmurnen ihm verweigert hatten. Seitdem hat die Militarisierung der Politik ihm die Werkzeuge gegeben, um das Land mit Sofortmaßnahmen zu verwalten, am Rande der gesetzlichen Vorschriften und mit dem Versuch, die Befehlskette des absoluten Gehorsams wiederherzustellen. Wie Bush den September 2001 benutzte, um eine gesetzgeberische Macht zu organisieren, die eine neue konservative Ordnung hervorbrachte. Im Fall Mexiko jedoch, von der Politik der demokratischen Regierungsführung Kolumbiens inspiriert, holte Calderón das Militär auf die Straßen, um Funktionen auszuüben, die ihm verfassungsgemäß nicht zukamen, die strikt den Polizeikräften zugeordnet sind. Er installierte die Armee an vielen Orten des Landes, nicht an einem oder zwei. Checkpoints, Ausgangssperren, Kontrollen. Dieser Prozess hat dazu geführt, Militärs an die Spitze der Polizei zu setzen.
De facto inspecciones. Y este proceso ha llevado a colocar en, al frente de los cuerpos policiales cada vez más a mandos militares. Vivimos, y no creo que sea una exageración afirmarlo así, situaciones muy cercanas a un estado de excepción que no ha sido decretado por el Congreso.
Wir erleben eine Situation, die, und ich glaube nicht, dass eine solche Behauptung übertrieben ist, die sehr nahe an einem Notstandsregime liegt, das nicht vom Kongress erlassen wurde, in dem die grundlegenden Freiheiten in weiten Regionen des Landes praktisch aufgehoben sind, wo es zahlreiche Opfer gibt. Ich würde sagen, an erster Stelle die Jugendlichen. Sie wurden in der öffentlichen Meinung und in der Presse in skandalöser Weise zu Straftätern gemacht.
En el corazón de esta cruzada de Felipe Calderón hay una herramienta legal que le permite comportarse como tal.
Im Herzen dieses Kreuzzuges von Felipe Calderón gibt es ein legales Instrument, das es ihm erlaubt, so vorzugehen, und das ist die Beibehaltung der Militärgerichte. Das Heer, die Kommandierenden und die Truppen werden außerhalb der Gerichtsbarkeit für den Rest der Bürger verhandelt, so dass nur die Armee das Recht hat, über sich selbst zu urteilen und ihren Machtmissbrauch zu schützen. Es scheint mir, dass das eines der zentralen Elemente der gegenwärtigen Lage ist. Einer der Punkte, die man energisch angehen muss. Der vorläufige Saldo dieses Krieges besagt, dass in den Umfragen der Präsident an Popularität gewonnen hat. Aber es gibt einen starken Niedergang der Menschenrechte im ganzen Land zu verzeichnen.
Sie hörten eine Sendung von Alle Welt on Air, Bürgerfunk aus Köln, produziert in Zusammenarbeit mit der Mexiko-Initiative Köln-Bonn.
Mit Musik von Lila Downs, Amparo Ochoa, Inti Illimani, Corridos de Revolución und La Papa Verde aus Köln.
Mit Ausschnitten aus den Beiträgen von Luis Hernández, aufgezeichnet auf der Konferenz der Deutschen Menschenrechtskoordination Mexiko im Februar 2010.
Schnitt Cynthia Davanzo und Gustavo Martinez. Als Sprecher Miguel Garcia, Constanze Lemmerich, Susanne Börner, Carlos Müller, Brigitte Lang.
Für die redaktionelle Bearbeitung danken wir Graciela Salzamendi.
Auch hier in Köln wollen wir den 100. Jahrestag der Revolution angemessen begehen. Unter dem Titel La Calaca anda en la bola,
das kann man nicht übersetzen,
laden wir ein, Zur Lesung Musik und Film am Dienstag, den 23. November im Allerweltshaus in der Körnerstraße in Ehrenfeld, 19 Uhr.
Infos unter allerweltshaus.de.